Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
dem Podcast vom Adel für den Adel.
Hallo,
liebe Jacko. Hallo, liebe Samira, wie geht es Ihnen?
Gut, ich habe gerade auf meinem Klo eine Entdeckung gemacht. Und zwar ist da immer ein Desinfektionsmittel. Nicht unbedingt für mich, aber vielleicht für Gäste, Gästinnen, die sich dann unwohl fühlen. Und jetzt habe ich eben gesehen, dass dieses Desinfektionsmittel seit 2021 abgelaufen ist. Jetzt ist für mich die Frage, erstens, was sagt das über mich aus? Zweitens, kann Desinfektionsmittel überhaupt ablaufen? Und drittens, was mache ich damit jetzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mir immer so, wenn ich an Desinfektionsmittel denke, dann denke ich halt an Alkohol und ich denke mal, dass das ja nicht abläuft. Ich glaube, dass
denk
man das gar
auch, aber was ist, kann es Bakterien jetzt noch abtöten, ist die Frage. Vielleicht wird es ja auch lascher. Alkohol verdampft doch auch, oder nicht?
Ja, das stimmt. Aber ich, sagen wir mal so, würde ich jetzt ein 10 Jahre abgelaufenes Desinfektionsmittel in einer Notsituation finden, würde ich es trotzdem noch benutzen, anstatt zu denken, dass es schadet.
Ich hoffe, dass meine Toilette keine Notsituation für irgendjemanden ist, aber es wird nicht schaden, das glaube ich auch. Aber ich habe mich gerade wirklich gewundert. Ich dachte nicht, dass das schon so lange abgelaufen ist. Halleluja.
Okay, puh, du.
Hast du auch Desinfektionsmittel auf deinem Klo stehen?
Nee, ich bin eine Räudige, das passt schon. Also das stärkt das Immunsystem.
Ich weiß auch gar nicht, warum das da steht. Also ich benutze es wirklich nicht. Aber ja, ich denke mir mal so, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie da.
Ja, fragt, du, kann ja nicht schaden. Es gibt Leute, also Kevin würde das auf jeden Fall jedes Mal benutzen.
Echt? Wenn er irgendwo ist und dann benutzt er das immer?
Ja, da wird sehr viel Hände gewaschen. Hier wird auch viel Handcreme benötigt.
Da mir ja auch. Handcreme ist immer so ein Ding. Trockene Hände, it's a thing. Ey, die sehen dann einfach auch immer 20 Jahre älter aus, meine Hände, weil die einfach so abgefuckt trocken sind.
Ja, das ist bei ihm auch so. Übrigens, apropos Kevin, wo wir gerade über Kevin sprechen, ich habe einen Auftrag von ihm bekommen. Es gab ein Feedback, weil wir in der letzten Folge übers Spielen und Schummeln gesprochen hat. Und er kam nach dem Schnitt runter und hat gesagt, er würde gerne etwas klarstellen. er schummelt nicht gerne. Er sagt das nur immer in Gesprächen, weil er seine ganze Jugend lang Durak gespielt hat. Das ist kennen bestimmt viele, ne? Ein russisches Kartenspiel. Ich glaube, übersetzt heißt es Dummkopf. Und vor allen Dingen ist Durak ein Spiel, bei dem es gern gesehen ist, zu schummeln. Und dass er das da halt gerne macht. Ansonsten ist er sehr regelkonform und hält sich 100% an die Regeln und ist da so wie wir. Es war ihm wichtig, dass ich das nochmal klarstelle.
Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass wir hier in der, dass das nochmal, das fühle ich. Ja. Werbung.
Also Sam, ich weiß ja, dass du damit keine Probleme hast und deswegen bist du für mich auch persönlich eine Heldin. Aber ich bin ja nach wie vor immer noch aufgeregt, wenn ich irgendwo anrufen muss. Also ich habe zum Beispiel eben gerade eine Kinderwunschklinik angerufen, um einen Termin zu machen. Und wenn ich dann da in der Warteschlange bin, ne, dann schlägt mein Herz ganz laut. Das klopft ganz laut und das ist immer so. Und das Verrückte ist, umso länger ich diese Anrufe vor mir herschiebe, desto größer ist dann meine Aufregung, wenn ich da anrufe.
Ja, aber ich glaube, damit bist du nicht allein. Ich kenne wirklich mehrere Leute, die es mit dem Telefonieren nicht so haben. Und das ist total blöd, weil man schiebt Arzttermine vor sich hin, Versicherungen und irgendwelche organisatorischen Sachen, die schiebt man einfach vor sich her.
Ja, und deshalb, Leute, lieben wir, also Leute wie wir, ne, zum Beispiel Frank. Denn wenn man da einen Handytarif bucht, muss man nirgendwo anrufen, Leute. Ich habe die App runtergeladen und war richtig schnell startklar. Super einfach, super unkompliziert.
Und es gibt noch so viele weitere krass geile Vorteile. Also ihr kriegt da 5G in D1 Netzqualität und außerdem eine Menge Datenvolumen. Zum Beispiel 25 GB für 10 Euro oder 50 GB für 15 Euro.
Und was ich auch immer noch wichtig finde, ist, Frank ist monatlich kündbar. Das könnt ihr natürlich auch in der App machen, Leute.
Geil.
Und ihr hängt da halt nicht ewig ungewollt in irgendeinem Vertrag fest.
Also Leute, falls ihr einen neuen günstigen Handytarif sucht, der auch noch monatlich kündbar ist und wo ihr nichts braucht außer eine App, dann ladet euch die Frank-App runter, aktiviert euren Tarif direkt übers Handy und nutzt den Code JACKUNDSAM5 für 5 GB extra Datenvolumen. Wir packen euch den Link zur Frank-App, unseren Code, aber auch natürlich wie immer in den Linktree, den ihr in der Folgenbeschreibung findet. Apropos, mein Freund hat die letzte Folge auch gehört. Wollte ich mal ganz kurz in den Raum werfen.
Aufregend, das möchte ich wissen. Sowieso was, gib überhaupt mal, sag mal was.
Oh, das war so krass. Also als die Folge online ging, war ich richtig krass nervös, weil ich dachte mir nur so, fuck, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Ich war einfach so aufgeregt, als ich das erzählt habe, weil es war auch eine spontane Geschichte und es war halt alles einfach total aktuell. Und dann habe ich aber darauf vertraut, dass das schon irgendwie passt. Und ich habe dich, glaube ich, sogar noch gefragt am Vorabend, ne? Oder so. Ich glaube, ich habe dich noch
gefragt. Ja, aber das ist ja immer so. Also, dass ihr das mal wisst, Sam weiß nach der Aufnahme nicht mehr, worüber wir gesprochen haben, Tag später. Und wenn wir natürlich über so intime Dinge sprechen und du weißt das dann nicht mehr, was du gesagt hast, dann ist man natürlich doppelt nervös.
Ja, genau. Also ich habe da ein Loch in meinem Kopf. Ich kann es nicht anders sagen. Ich nenne das Dissoziieren. Also ich lebe aktuell in einer Wolke der Dissoziation. Das Wort habe ich neu gelernt.
Das klingt gesund.
Werde es ganz oft benutzen, weil es beschreibt meinen Zustand einfach so gut. Arbeiten, Leben, keine Ahnung. Ich checke nicht, was ich mache, aber manchmal habe ich es gemacht. Das ist wie wenn man Auto fährt. Ne? Man fährt von A nach B und denkt sich, wie bin ich denn jetzt hier angekommen? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich unterwegs gefahren bin. Wisst ihr, dieses Gefühl, in diesem Gefühl befinde ich mich. Und so auch in dieser Aufnahme. Und dann habe ich sie mir aber nochmal angehört, bevor mein Freund sie gehört hat. Weil ich gedacht habe, oh Gott, was ist denn jetzt, wenn das irgendwie Familie und sonstige alle hören? Und was habe ich da gesagt? Ne? Weil es mir ganz wichtig auch, dass das nicht irgendwie rosenkriegsmäßig dargestellt wird oder so, was es ja auch nicht ist. Also es gibt an dem einen oder anderen Tag gibt es auch Rosenkrieg theoretisch, also gäbe es Raum dafür, aber jetzt nicht so in diesem Kontext. Und dann habe ich das mir angehört und war voll fein, obwohl mein Herz bis in den Hals schlug. Das ist ja ganz aufregend, wenn das Herz so doll schlägt.
Das sind die auch ein bisschen, finde ich, die unangenehmen Seiten unseres Jobs.
Total unangenehm.
Na, man macht sich so nackig und je nachdem, wie man gerade drauf ist, findet man dann im Nachhinein, das war eine gute Idee oder gar nicht so.
Ja, hat mir ja auch schon, dass wir gesagt haben, nee, das nehmen wir raus, das ist ganz unangenehm, das können wir nicht veröffentlichen, da müssen wir nochmal aufnehmen oder so. Ist ganz selten vorgekommen tatsächlich, aber jetzt in dem Fall war alles okay. Ich habe das gehört, ich fand das irgendwie okay und mein Freund hat es gehört, dem von vornherein alles scheißegal war, meinte so, erzähl doch, juck mich nicht, also was, ich brauche doch keine Fassade, der lügt auch nicht, der ist so total ehrlich und hat da überhaupt gar kein Problem mit alles rauszusagen, was ihm, was der Realität entspricht, so, ne? Und demnach war es ganz gut und das ist eigentlich auch schon eigentlich ein halber Fun-Faktor auch. Ich habe so krass viel positives Feedback bekommen, womit ich gar nicht gerechnet habe, weil ich dachte schon auch, dass vielleicht Leute sowas sagen wie, ja, typisch oder das arme Kind oder whatsoever. Und es war alles total liebevoll, was ich bekommen habe. Also es war alles so, hey, I feel you, bei uns ist das Gleiche passiert. Das ist so krass, was am Anfang eines Babyjahres oder am Anfang eines Babylebens irgendwie so stattfindet, im Kopf der Mutter, im Kopf der Eltern. Leute, die mir geschrieben haben, dass sie seit Jahren Nachbarn, Eltern, whatever haben, die getrennt leben oder in einem Haus, in einzelnen Wohnungen leben oder so. So ganz viele verschiedene Konzepte, die wurden mir irgendwie nochmal erzählt und das fand ich irgendwie total schön, weil ich mich damit weniger allein gefühlt habe, weil das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, man hört immer so, die Leute streiten sich, die scheiden sich, die trennen sich und so weiter, aber in meiner Bubble nicht. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mich dann so ein bisschen outstanding fühle, weil ich in einer Beziehung lebe, wo es auch schlechte Phasen gibt und auch gestritten wird ganz doll und auch sich gehasst und gefetzt wird kurzzeitig. Dann denke ich halt immer so, boah, wir sind nicht normal. Jetzt, und das fühlt sich dann immer so komisch an. Und ja, und jetzt finde ich es einfach gut, dass wir halt zum Beispiel für uns eine Lösung gefunden haben, seitdem wir wissen, dass dieser Auszug stattfinden wird, wo es da aber noch ein Update gleich zu gibt, sind wir so viel mehr in Harmonie. Es ist so krass, als wäre so ein Druck, der von uns runterfällt und runterplumpst und wir beide schon uns so gegenseitig IKEA-Wunschlisten geschickt haben und gezeigt haben, was wir wie verändern wollen. Meine Freundin hilft mir ja auch beim Umgestalten der Wohnung, weil ich sie ins Boot geholt habe als Innenarchitektin und ich gesagt habe, ich will nicht, dass sich das negativ und leer anfühlt. Ich will, dass ich da darin aufblühe und das positiv verknüpfe und nicht, dass etwas lost ist und fehlt. Das ist mir irgendwie total wichtig. Und jetzt haben wir aber leider aufgrund von Bauarbeiten und sowas verschiebt sich dieser Umzug, was total absurd ist. Das sind auch so meine Gedanken wieder. Der Umzug soll stattfinden am 1.6. Und das war mir so viel zu schnell, weil wir sind jetzt ja erstmal im Urlaub und 14 Tage weg und dann gefühlt ist ja übermorgen schon der 1.6. Und dann habe ich die ganze Zeit schon so ein bedrückendes Gefühl bekommen. Und jetzt gibt es über Bauarbeiten, die noch in der Wohnung gemacht werden müssen und so weiter. Und
nice.
Wird es 1.8. oder 1.9. Und als ich 1.9. gehört habe, habe ich schlechte Laune gekriegt. Ich habe gedacht, wie?
Ich habe auch gerade, ich habe gedacht, geil, vielleicht 1.7., 15.16. Und hast du 1.8., 1.9. dachte ich, oh, das ist aber auch schon spät.
Boah, da dachte ich, das ist ein Vierteljahr, auf gar keinen Fall. Ich habe so schlechte Laune gehabt. Dann dachte ich, okay, was bringt's mir jetzt? Gar nichts. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da jetzt an einem Strang ziehen und dass das irgendwie klappt. Man kann halt nicht genau sagen, wie das ist mit der mit den Bauarbeiten und da sind wir jetzt einfach dem ausgeliefert.
Und was wäre für dich das Traumdatum gewesen?
1.7., das ist doch mein Geburtstag und dann hätte ich gedacht, das machen wir irgendwie so uns cool. Wir haben jetzt auch schon gesagt, dass die erste Nacht, die er halt dann in der neuen Wohnung ist, dass wir auf jeden Fall alle zusammen in der neuen Wohnung schlafen und das da irgendwie voll schön machen. Und irgendwie, dass sich das halt nicht wie eine Trennung anfühlt, soll sich ja erstmal nicht wie eine Trennung anfühlen, sondern erstmal wie eine räumliche Trennung. Und das fühlt sich gut an irgendwie. Und ich bin da voll gespannt, wohin das geht. Und es ist jetzt halt wirklich noch ein bisschen hin. Aber es sind viele Emotionen, die darin irgendwie aufflammen. Mal bin ich Feuer und Flamme, dann denke ich mir so, nein, vielleicht will ich das ja doch gar nicht. Und dann wieder so, oh Gott, ich hoffe, der zieht aus. Und dann wieder so, oh nein, doch nicht, es ist alles gerade voll schön gerade. Also es ist gerade so ein Auf und Ab. Aber dadurch, dass wir diese Entscheidung ja total langfristig gefällt haben und auch vor allem irgendwie in Ruhe und in Harmonie, ist es auch jetzt keine Übersprungshandlung und fühlt sich einfach irgendwie richtig und gut an. Und wir freuen uns alle darauf.
Nice. Ja, cool. Ja. Ich bin ganz gespannt auf die Berichte in den nächsten Monaten.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Ah. Oh.
Ja, und ey, nochmal großes Danke an euch da draußen. Ich habe auch am Sonntagmorgen, ich bin wach geworden, habe sofort in die Kommentare geguckt, weil ich natürlich als Freundin denke, wenn da irgendwas Fieses ist, dann kann ich das schnell rauslöschen, ne? Und da waren nur nette Sachen und da ist mir nochmal bewusst geworden, was das hier eigentlich für ein Safe Space ist. Und dann habe ich so zurückgedacht an so Momente, wo wir vielleicht Kommentare gelesen haben, wo wir dachten, ouch. Und dann ist mir aber bewusst geworden, das waren immer nur unsere Meinungen. Immer wenn wir mal eine Meinung gesagt haben, wo jemand anders eine andere Meinung hatte und ist dann vielleicht auch mal sauer geworden oder so. Aber egal, was wir hier privat von uns teilen, das ist in den besten Händen.
Das stimmt, aber ein Kommentar, der lässt mich nicht los, der hat mich auch mal ein bisschen länger begleitet und das war so zwei Gören, die in Anführungszeichen die großen Probleme haben oder so, zwei unerwachsene Gören oder irgendwie sowas.
Wirklich? Das ist, weil das hat dich getroffen?
Ich fand das schon sehr unhöflich und sehr blöd.
Das ist für mich, also ich habe sowas schon öfter gelesen und wenn ich sowas lese, dann denke ich immer, weiß ich nicht, das sind so diese Leute, die auch getriggert sind, egal was du für ein Problem hast. Solange du nicht irgendwie die größten, krassesten Probleme der Welt hast, heißt es, weißt du, wie ich meine?
Ja, das kann gut sein. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt aber zurückblicke in diesen Podcast, da ist so viel Problem schon drin gewesen, was wir alles hier in diesem Podcast schon verarbeitet haben, wo wir die Leute mitgenommen haben auf diese Reisen. Das ist verrückt. Das ist doch komplett verrückt und der absolute Wahnsinn. Und dann mir zu sagen, die haben keine echten Probleme, ja, dann möchte ich die echten Probleme der Welt. Also da bin ich auch froh, weil das war schon teilweise sehr traumatisierend, was da alles passiert ist in der Vergangenheit.
Und weißt du was? Sogar wenn nicht, Sam. Weißt du was, sogar wenn du hier in den Podcast kommst und am Weinen bist, weil du hast dir gerade die Augenbrauen gefärbt und die sehen scheiße aus und du willst nicht mehr vor die Tür, auch damit darfst du hier jederzeit hinkommen und ich auch, weil dann freue ich mich für uns, dass das unsere Probleme sind. Ganz einfach.
Ja, das stimmt. Ja, so. Aber an sich großes Danke, es war richtig toll, es hat sich gut angefühlt und es hat sich vor allem auch gut angefühlt, das einfach loszuwerden. Das war toll, 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 toll.
Schön. Schön, schön, schön. Oh, Sam, ich habe ein Feedback aus der Community mitgebracht, das ich dir nicht vorenthalten möchte.
Okay.
Wir haben uns doch über Schweizer Dialekte unterhalten.
Oh ja.
Und ich habe massenhaft Nachrichten dazu gekriegt. Oh mein Gott, ich wusste auch, unsere Kommentarspalte auf Spotify ist voll davon. Ich wusste ja nicht, was das für ein Riesenthema in der Schweiz ist. Also, und ich habe jetzt einfach mal eine Nachricht von Alexandra mitgebracht, die ich jetzt einfach mal stellvertretend für alle anderen vorlese, weil das Feedback, das war so viel, das kann man nicht alles mit einbringen. Aber ich fand es ganz spannend, was sie so dazu gesagt hat. Und zwar schreibt sie: Hi, nach der letzten Folge Jack und Sam wollte ich mich gerne zu der Schweizerdeutsch / Deutsch / Dialekt-Thematik melden. Ich bin selbst halb Schweiz, halb Deutsch, in der Schweiz aufgewachsen und kenne die Thematik daher recht gut, in Klammern leider. Die unterschiedlichen Dialekte in der Schweiz führen zu vielen Gesprächen und Diskussionen. Ich selbst bin in Basel geboren und in der Nähe aufgewachsen und habe daher einen Basler Dialekt. Meine Familie stammt zur Hälfte allerdings aus Solothurn, ich hoffe, man spricht so aus, und daher bin ich zu einem großen Teil auch mit diesem Dialekt aufgewachsen. Seit einigen Jahren wohne ich noch selbst in der Region Solothurn, wodurch sich mein Dialekt nochmals verändert hat. Mein eigenes Schweizerdeutsch ist daher eine Mischung aus beidem. Das Problem dabei: In Basel werde ich auf meinen Solothurn-Dialekt angesprochen, in Solothurn auf meinen Basler Dialekt. Für mich ist es ein Fluch. Dialekte sind in der Schweiz ein großes Thema und es wird oft als Gesprächsstarter verwendet. Ich selbst wurde beim Feiern in Solothurn regelmäßig von Männern auf meinen Basler Dialekt angesprochen. Ist das nicht eine tolle Anmache? Es gibt kaum Situationen, in denen es nicht mindestens einmal zum Thema wird. Da ich zur Hälfte auch Deutsch bin, spreche ich, besonders für Schweizer Verhältnisse, ein gutes Deutsch. In meiner Schule sprachen zudem 50% der Lehrerinnen und der SchülerInnen muttersprachlich Deutsch. Für mich ist ein Wechseln gar kein Thema und läuft automatisch. Zudem bin ich seit 10 Jahren in einer Beziehung, in der wir Deutsch sprechen. Tja, ich wusste ja nicht, dass auch das zu Problemen führen kann. Scheinbar ist es komisch zu wechseln und als Schweizerin ein gutes akzentfreies Deutsch zu sprechen. In einem Praktikum in einer Schule war ich auch für einen Teil des Unterrichts verantwortlich. Unterrichtssprache Deutsch. Ich fange an, vor der Klasse zu sprechen und werde von den SchülerInnen ausgelacht. Für was? Für mein gutes und akzentfreies Deutsch.
Also ich bin nicht neidisch auf Alexandra, die muss sich ja mit ihrer, also mit ihrem Sprechen auseinandersetzen, das ist ja anstrengend.
Aber Hammer, wie das Gehirn einfach funktioniert, oder? Voll. Ich meine, man kennt das ja auch ganz doll bei Leuten, die zweisprachig aufgewachsen sind. Und gerade auch in der türkischen Community oder so, die Leute kennen das ja auch. Die, keine Ahnung, die sprechen vielleicht nicht das perfekte Türkisch. Man hört immer, dass da ein bisschen Deutsch mit drin ist. Und andersrum ist das auch so. Und das ist bei den Iranern oder bei die Leute, die Persisch oder Farsi sprechen, auch so. Also es ist schon krass. Aber irgendwie ist mir das so im Deutschen und gerade auch mit den Dialekten irgendwie nicht so richtig bewusst gewesen. Aber ja, ey. Und
nee, du hörst jemanden, dass er einen Dialekt hat, aber ich persönlich spreche das selten an. Das wird vielleicht mal irgendwo Thema, wenn einer dabei ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich nicht so hoch, würde ich sagen. Aber nee. Ich habe viel gelesen, dass es ein großes Thema ist und da auch viel drüber gesprochen wird, über die unterschiedlichen Dialekte.
Oh, ich finde das ja so schön. Ich höre das so gerne. Ich hatte mal einen Dozenten, der hat auch immer Schweizerdeutsch gesprochen und die rollen das eher ja so schön. Das war immer oder?
Ich liebe das. Ich finde, das hört sich einfach so gut an.
Ich finde es auch so spannend, weil mir gerade auffällt, ich habe doch letzte Folge erzählt, dass ich mich mit zwei Frauen zum Thema Kinderwunsch ausgetauscht habe. Und mit der einen habe ich die ganze Zeit geschrieben. Und dann habe ich ihr eine Sprachnachricht geschickt und sie hat mir eine zurückgeschickt und sie war Schweizerin. Und das Erste, sagte, war, okay, ich rede jetzt mal in Schweizerdeutsch. Und sie hat richtig Self-Cringe gerade und es tut ihr leid, dass ich mir das anhören musste. Was ich total spannend fand, weil ich hätte ja gar nicht drüber nachgedacht, außer dass ich gedacht hätte, oh, die kommt aus der Schweiz, ich höre es. Weißt du?
Ja.
Und vielleicht ist da dann das Nachdenken darüber dort nochmal größer. I don't know.
Ja, kann gut sein, ja.
Ja.
Liebe Jaco, ich habe eine Entweder-Oder-Frage mitgebracht.
Hau raus.
Oh Gott, ich liebe das.
Wenn du die Wahl hättest, würdest du eher deine Mutter oder deinen Vater heiraten?
Oh, okay. Also, ich gehöre ja zu den Kindern. Ich habe ja als kleines Mädchen immer gesagt, dass ich meinen Vater heiraten will. Meine Mutter hat immer gesagt, aber ich bin ja schon mit dem verheiratet. Ich habe als Kind immer gedacht, ja, aber wenn er die Wahl hätte, wird er ja mich heiraten. Aber jetzt im Nachhinein würde ich meine Mutter heiraten. Oder? Oh nein, die sind beide kein guter Fit für mich. Die bringen beide wirklich große Vorteile und große Nachteile mit sich.
Aber wenn du dich entscheiden müsstest.
Dann heirate ich meine Mutter.
Willst du erklären, warum? Nur die Vorteile. Also was würdest du was die Vorteile,
okay, okay, okay. Meine Mutter ist, also beide meine Eltern haben mich viel unterstützt in meinem Leben, aber auf meine Mutter ist einfach sowas von hundertprozentig Verlass. Das ist so ein Care-Bär und die ist so, also alles, was ich jetzt sage, heißt nicht, dass das nicht auch für meinen Vater gilt, ne? Wenn ich jetzt sage, die ist ja so liebevoll oder so, ne? Aber ja, meine Mutter ist einfach der perfect fit zu meiner Verpeilung. Ich bin super verpeilt und meine Mutter ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, in deren Nähe ich entspanne.
Weil sie alles auf dem Schirm hat.
Weil sie alles auf dem Schirm hat und nicht, weil ich sie dann arbeiten lasse, sondern meine Mutter tut so viele Dinge gerne, die ich überhaupt nicht gern tue.
Das finde ich geil. Das die kommt ist zu auch uns geil.
Mit, hat den ganzen Kofferraum mit Gartensachen voll, weil sie es gar nicht drauf warten kann, sich auf unseren Garten zu stürzen.
Ja, das ist schon wirklich toll.
Und da ich viel mit Stress und Druck zu tun habe, würde ich mir das ganz egoistischerweise so zurechtlegen.
Ich würde auch meine Mutter heiraten. Ja. Außerdem habe ich aber keine Sekunde gezweifelt. Ich habe übrigens alle Leute gefragt in meinem näheren Umfeld, wen sie eher heiraten würden, weil das ist eine ganz spannende Frage. Und es ist 50-50. Also es ist wirklich überhaupt nicht nur die Mutter oder nur der Vater, sondern es ist wirklich sehr ausgewogen. Ich finde, diese Frage ist ausgesprochen spannend. Ist das ein ist Opener beim Dating. Auf also jeden. Wen würdest du eher heiraten?
Und dann wird es spannend, wenn du im nächsten Schritt die Eltern kennenlernst und dann denkst du, oh, ja. Aha, hätte ich das gewusst.
Meine Güte, ja.
Das lässt tief blicken. Ja, ach, spannend. Ja, da bin ich auch ganz klar für eine Umfrage. Leute, übrigens, die Umfrage aus der letzten Woche müsste noch online sein. Ich habe sie erst am Montag gesetzt. Am Sonntag war Muttertag. Ich war hier überall Family-Besuch. Aber ich habe sie dann Sonntagabend, glaube ich,
die
oder
Pasta
Montagmorgen
oder
gesetzt.
Reis-Umfrage.
Warte, wollen wir da, soll ich da mal gerade reingucken, Sam, wie der aktuelle Stand ist?
Ich weiß, wie der ist. Jeder wird doch Pasta ankreuzen.
Davon gehst du aus oder du weißt? Ja. Du hast es gesehen.
Nein, davon gehe ich aus.
Okay, ich gucke jetzt
auch diese
nach.
Frage habe ich hier hin und wieder mal Leute gefragt und alle haben mit Pasta geantwortet.
Nie wieder Reis, sagen 72%.
Nie wieder Reis, okay. Mhm. Ja. Also mehr Pasta.
Ja, wundert mich jetzt auch wirklich nicht. Weil, also
nein.
Ich glaub, weil das Ding ist, Reis ist übelst geil, aber Pasta hat halt Suchtpotenzial.
Ja, und es hat halt auch viele Formen und Reis ist schon. Es gibt auch viele verschiedene Reisformen, aber ich finde den Fanciness-Faktor bei Reis jetzt nicht so ausschlaggebend wie bei Pasta.
Ja, Pasta ist halt Pasta, ne? Das ist wie Pizza.
Was ist deine Lieblingspastaform?
Boah, ich würde sagen Macaroni. Aber ich liebe auch Spaghetti.
Macaroni, die langen?
Nicht die ganz langen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ich meine diese kurzen. Es gibt eine ganz
bestimmte... Mit einem Loch in der Mitte.
Genau, es gibt eine ganz bestimmte Form, die findet man ganz selten im Supermarkt. Die kriegt man aber ganz häufig, wenn man Pasta bestellt. Und das sind so... ich weiß gar nicht, 2 Zentimeter lange, richtig dicke Macaroni. Mhm. Also so mit einem Loch drin.
Ja, Macaroni ist gar nicht mein Fall, weil da verbrenne ich mir die Schnauze immer.
Ist ja,
immer
das noch so heiß, weil da so viel Soße reinpasst. Da kannst du nochmal so wie so ein U-Boot reingehen und die ganze Soße in die Mitte reinholen.
Ja, ich, okay, ja.
Aber gut, was ist deine Lieblingspastaform?
Ich finde Linguine sexy, also die plattgedrückten Spaghetti, die finde ich schon wahnsinnig, wahnsinnig gut.
Ja, die sind auch sehr gut. Was ist denn deine least favorite Pastaform?
Ich würde sagen die langen Makaronis, weil ich mir damit das Maul verbrenne.
Die sind auch, die kannst du nicht aufdrehen, am Ende schneidest du sie doch mit der Gabel durch.
Ja.
Oder du musst die so reinbiegen, wie so ein U in den Mund und dann hast du die ganze Pasta an den Lippen, ne?
Nee, das ist also wirklich, die Form finde ich nicht so gut. Auch wenn da Soße mit im Kern noch mit drin ist, ist es quasi eine gefüllte Nudel auch. Aber,
ja?
Nee, weiß ich nicht.
Ja.
Brauche ich nicht. Aber ich gehe immer zu meinem, also ich war schon länger jetzt nicht mehr da, mein Stammitaliener, wo ich immer zum Mittagstisch war und die haben jedes Mal eine andere Nudelform da gehabt. Und das hat meinen Horizont nochmal derart erweitert. Also ich habe wirklich im letzten Jahr nochmal 10 Nudelsorten, die ich jetzt nicht beim Namen nennen kann, kennengelernt, die meinen Horizont erweitert haben. Und jede, ich finde Nudeln so interessant, weil es kann ja der gleiche Teig sein. Die Konsistenz, die Größe, wie die Soße dran haften bleibt, das macht so viel mit einem und es schmeckt immer anders irgendwie.
Voll. Voll, aber ich möchte auch noch sagen, es gibt noch eine Nudelform, die ich nicht so gut finde, die aber häufig vertreten ist und das sind die gedrehten Fusilli.
Ja.
Finde ich langweilig und verbinde ich mit Studium. Die hat man immer, habe ich immer billig gekauft und das ist so, echt damit jetzt?
Ja, ich habe die aber auch hin und wieder mal. Ich mache damit irgendwie ganz gerne Nudelsalat, wobei ich die immer ein bisschen bescheuerter finde. Gern mag ich
Nudelsalat
verfalle.
Ist was anderes, finde ich. Da sind Fusilli wirklich super für.
Ja, aber da finde ich schon Verfalle immer optisch, machen die viel mehr her. Wenn
was
du
sind
diese
Verfalle
Schleifen,
noch? Ach, die, sind die Schleifen. Schleifen.
Ja.
Die Schleifen sind auch richtig cool.
Und die haben so eine Festigkeit in der Mitte. Das
du
mag
hast,
ich
auch
sehr.
Auch wenn du sie verkochst, du hast, wenn du Glück hast, noch al dente mit dabei.
Genau. Eigentlich sind die sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich finde Penne auch unfassbar langweilig.
Ach, Penne sind doch kurze Macaroni, oder?
Ja, aber so festere.
Ja, Penne finde ich auch langweilig, außer es sind diese richtig großen. Und ich meine nicht, wenn ich sage, das ist meine Lieblingsform, ich meine nicht diese, die dann auch noch an einer Seite spitzer sind, weißt du, die du so im Supermarkt überall kriegst. Die finde ich langweilig.
Die meine ich, das sind Penne. Ja. Ach so, wenn das einfach nur diese dicken, glatt abgeschnittenen an der Ende, die sind für mich auch besser. Kann ich
ja,
dir ganz
sind,
die klar sagen,
die sind immer nur
bessere.
Im Restaurant und die sind immer so ein bisschen fester da und dann finde ich die so ganz edel. Aber wenn die so aus dem Supermarkt kommen, bin ich so, ja okay, kommt kurz nach Fusilli.
Hundertprozentig sehe ich ganz genau so. Und die gibt es nämlich auch in noch kürzer. Die sind dann halt... breiter, als dass sie lang sind. Das finde ich auch richtig geil. Dazu eine schlotzige Soße.
Ja.
Köstlich. Mhm. Oder diese kleinen Muschelförmchen. Oh, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Aber ich liebe verschiedene Nudelarten.
Soll ich dir jetzt mal was richtig Trauriges erzählen? Ich habe vor über einem Jahr das letzte Mal Nudeln gegessen.
Auch keine Linsennudeln oder so?
Linsen und Kichererbsen, also ich kann keine, wie heißt es denn?
Pasta.
Nein.
Buchweizennudeln, glutenfreie Nudeln.
Ich könnte mich dann nochmal schlau machen, was ich da so finde. Ich habe das irgendwann einfach rausgecuttet, weil so reguläre Nudeln haben halt einfach die schlimmsten Symptome bei mir einfach ausgelöst, magen-darm-technisch.
Ja.
Das war auch schon immer so. Also mein Leben lang, wenn ich Pasta gegessen habe, habe ich danach mit einem dicken Bauch flach gelegen. Das habe ich ja immer so in Kauf genommen, aber ich wollte es dann ja angehen. Und ich kann keine, wie heißt es denn? Hülsenfrüchte. Ich muss aber mal gucken, was es noch so gibt. Ich habe irgendwann einfach das rausgecuttet, habe gesagt, so für die Diät, also die Gesundheitsdiät lasse ich das jetzt. Aber jetzt gerade, wo wir drüber reden und ich mich erinnere an diesen Geschmack, weil Sam, du weißt es, ich war ein riesengroßer Pasta-Fan.
Du hattest Blutgruppe Pasta.
Ja,
definitiv.
Das war die größte Veränderung in meiner Ernährung, dass ich keine fucking Pasta mehr esse. Oh Gott, weil Pasta ist einfach, das schmeckt nach Liebe.
Und es ist schnell gemacht. Das
ja.
ist halt auch das Geile. Das merke ich halt auch, wenn ich jetzt mit dem Kleinen koche, dass ich immer denke, so, also ich nehme immer Linsennudeln oder Kichererbsennudeln oder Erbsennudeln, geht auch. Erbs ist ja auch Gemüse. Also vielleicht Erbse geht auch. Und die sind dann halt immer so ein bisschen nahrhafter als dieses Weizen-Ding. Ich will so ein bisschen auf Weizen, muss ja nicht immer jedes Mal Weizennudel sein. Weißt du, es gibt ja auch unterschiedliche Nudelformen, so, die auch geil sind, muss ich sagen. Also rote Linsennudeln finde ich richtig sexy. Vor allem, die sehen am Anfang übel hässlich aus, so richtig, wo du denkst, bah, das sieht aus, als wäre das eine Möhrennudel. Und dann isst du das aber und kochst das und denkst dir so, hey, das sieht aus wie eine echte Nudel und schmeckt auch noch ganz schön lecker, muss ich einfach mal so sagen.
Na, okay.
Da bin ich wirklich positiv von überzeugt.
Ja, ja. Die Nudelwelt, sie ist eine wunderschöne.
Das sag ich dir, das ist wirklich so.
Werbung.
Wenn Sam und ich über Snacks reden, dann reden wir meistens über Koro. Falls ihr Koro noch nicht kennt, Koro ist ein richtig geiler Online-Shop mit richtig geilen Snacks. Also egal, was ihr braucht, ne? Ob ihr jetzt Reis braucht oder Nudeln. Und zwar nicht nur normale Nudeln, sondern auch so Kichererbsennudeln, Erbsennudeln, was auch immer ihr braucht. Oder Nüsse, Nussmusse, Nussmischungen. Aber auch Süßes sowie salziges Sachen zum Kochen und Backen. Bei Koro findet ihr wirklich alles von, sage ich jetzt mal, dem süßen Zahn bis hin zum herzhaften Käseliebhaber. Da wird wirklich jeder fündig. Und das meiste gibt's dort in großen Verpackungen, ne? Also da müsst ihr nicht so oft bestellen. Ihr spart ein bisschen Verpackung, ein bisschen Aufwand, was zu besorgen und könnt euch dann einfach zum Beispiel mal 5 Kilo Basmati-Reis bestellen oder 1 Kilogramm irgendeine geile Nuss-Schokomischung. Und Sam und ich snacken uns da so durchs Regal. Und Sam, hast du diesen Monat was Geiles bei Koro gefunden?
Ja, das ist neu, glaube ich. Das ist das Protein Powder Smooth Chocolate in vegan. Das schmeckt richtig, richtig lecker. Und wenn ich so nachmittags, habe ich ganz oft so einen Downer. Und dann mache ich mir hier 400 Milliliter Wasser oder Milch oder 50-50. Dann mache ich da 30 Gramm Dings rein, Puder. Bisschen weniger tatsächlich auch mal so ein bisschen. Und dann genieße ich das so krass mit Eiswürfeln. Das ist einfach richtig, richtig nice. Es macht mich satt, es schmeckt nicht ekelhaft und es ist so dieser süße Zahn ist weg. Und das ist gar nicht so eine große Verpackung. Falls ihr das mal ausprobieren wollt, das ist so eine normale Verpackung. 300 Gramm.
Und ich kann das nur unterschreiben, Sam. Ich habe das heute Mittag in meinen griechischen Joghurt reingerührt.
So, guck.
Ja, das ist einfach, das hält dann noch länger satt. Das ist geil, ist ein bisschen schoki. Finde ich super geil.
Voll.
Und noch ein kleiner Tipp für die Matcha-Girls unter euch. Mango Matcha ist ja gerade, also überall auf Instagram sehe ich Mango Matcha. Mango Matcha schmeckt ja auch einfach richtig geil. Und kleiner Tipp, das habe ich auf koro.com gesehen. Da findet man nämlich manchmal auch so geile Rezeptideen. Ihr könnt einfach das Mango-Püree von Koro bestellen und das einfach in euren Matcha reinrühren. Und dann habt ihr einfach ein Mango Matcha zu Hause.
Matcha gibt es da übrigens auch für alle, die es nicht wissen. Das habe ich nämlich im Regal stehen. Und das Püree kann ich auch absolut empfehlen. Das ist mega, mega lecker und das hält sich total lange, weil da kein Luft so dran kommt. Es ist genial, schmeckt köstlich.
So, also guter Tipp für alle Leute, die dann die Mango kaufen wie ich und dann eine Woche im stressigen Alltag sie vergessen und dann weinen sie, weil sie die gute alte Mango für 200 Euro leider haben vergammeln lassen. Das passiert dann nämlich nicht.
Ist so, ist so. Also Leute, wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann gönnt euch das bei Koro und wenn ihr was findet und im Warenkorb schmeißt, dann könnt ihr am Ende beim Checkout unseren Code einlösen. Der lautet Jack und Sam, alles groß zusammen und ausgeschrieben, so nämlich. Und damit könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen. Ja, wir verlinken euch das wie immer auch in den Shownotes, in unserem Linktree.
So Sam, dann stell ich dir doch mal die obligatorische Frage. Hast du einen Fun- oder einen Abfaktor mitgebracht?
Ich habe meinen Fun-Faktor eigentlich schon am Anfang der Sendung, der Folge eingebracht. War die positive Rückmeldung so aus der Community und dass diese Folge veröffentlicht wurde und ich gespannt bin, wie es weitergeht. Dahingehend habe ich jetzt heute nichts mehr mitgebracht. Wie sieht's bei dir aus?
Also ich habe einen... Ich weiß gar nicht, ob es ein Fun-Faktor oder ein Abfaktor ist. Es ist eigentlich ein Fun-Faktor, aber ich habe auch ein bisschen Schiss davor.
Ich bin neugierig. Ich möchte es gerne wissen.
Okay, dann kommt jetzt der...
Der...
Fun-Faktor.
Ja, eigentlich, du weißt es ja auch eigentlich schon, aber ich habe ja auch gesagt, ich halte euch hier auf dem Laufenden. Ich habe gestern meine Bestätigung bekommen. Ich war gestern in der Kinderwunschklinik beim Ultraschall und ich weiß nicht, wie ausgiebig ich das letzte Woche oder vorletzte Woche erzählt habe, wie es jetzt weitergeht, aber es stand jetzt die ganze Zeit im Raum, ob ich diesen Monat meine erste Kinderwunschbehandlung bekomme. So, ne? Eigentlich stand das fest, aber dann ist meine Periode 3 Tage später gekommen und dann habe ich in den Kalender geguckt, habe so ein bisschen nach vorne gezählt und habe gedacht, ach Mensch, an dem Tag, wo ich die Behandlung kriegen soll, sitze ich im Flieger nach Kreta. Und
was hat das mit dir ausgelöst dann?
Gar nichts. Also im Sinne von einfach, das ist ja blöd. Okay, also, ich habe mich geärgert, dass das einfach so jetzt nicht passt. Weißt du? Weil,
ach so, ja, okay. Mhm.
So, ich war dann so, okay, wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich da aber angerufen und dann haben die gesagt, ja, dann fahren wir jetzt einfach sofort, als ob das stattfindet. Dann kommen sie einen Tag früher zum Ultraschall und dann gucken wir halt, ob wir das einen Tag früher machen können. Mhm. Weil ich habe einen sehr frühen Eisprung. Deswegen war das vielversprechend, ne? Ja, dann war ich gestern beim Ultraschall und dann hat sie gesagt, jo, sie stehen kurz vorm Eisprung, sie können übermorgen kommen. Und dann war das so. Ich habe damit gerechnet, dass das nicht passiert, Sam. Also ich hatte mich schon damit abgefunden, dass das jetzt alles gar nicht stattfindet. Und plötzlich war ich richtig doll aufgeregt.
Oh mein Gott, ich glaub das.
Und ich war aber positiv wie negativ aufgeregt. Positiv, weil, na, ich bin immer positiv aufgeregt, wenn ich irgendetwas zum ersten Mal mache. Dann habe ich richtig Abenteuermodus on. Also, weil das ist, ich finde es aufregend. Ich weiß nicht, wie das ist und das passiert, weißt du? So was Neues erleben und negativ aber auch aufgeregt, weil, Sam, ich bin ganz ehrlich, wenn die jetzt gesagt hätten, dass das nicht geht vorm Urlaub, dann hätten die mir trotzdem die HCG-Spritze verschrieben. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, die HCG-Spritze wird manchen Frauen in der Kinderwunschbehandlung gegeben, die löst den Eisprung aus und dann kannst du erstmal ganz genau wissen, wann der Eisprung ist und kannst halt dann Knickknack machen, Sex, SEX. Oder, und ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöht wird, habe ich gehört, weil dann das Ei ist dann besonders sexy für Spermien.
So. Aha, okay.
Genau? Das sagt so, hier bin ich, ich rieche heute noch ein bisschen mehr als so, komm her. Und ich hätte die Spritze nicht genommen, auch wenn ich sie verschrieben bekommen hätte, weil, ey, ich habe das einmal gemacht, Sam, diese Spritze ist so anstrengend. Das war so anstrengend. Also,
aber glaubst du, die ist immer so? Ist das so wirklich immer so? Oder kann das sein, dass das irgendwie eine Zusammensetzung verschiedener Konstellationen war, dass es dann zu dem Zeitpunkt anstrengend war?
Kann
oder
sein.
Ist es immer so?
Kann sein. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich, wie soll ich das sagen? Ich bin so, weißt du, wenn ich einen stressigen Alltag habe, dann ist halt vielleicht meine Batterie schneller leer oder ich habe natürlich auch mal eine kürzere Zündschnur, aber insgesamt würde ich sagen, bin ich sehr, wie sage ich das? Ich kann mich selbst ganz gut regulieren, weißt du?
Ja.
Und ich konnte das nicht. Also ich war so aufgekratzt und ich bin so schnell wütend geworden und ich war so zerstreut und gehetzt irgendwie in meinem normalen Alltag, der schon voll ist, aber trotzdem, ne? Das war, ich fand's richtig anstrengend, richtig, richtig anstrengend. Und jetzt ist es aber so, es gehört jetzt zu dieser Behandlung dazu. Das bedeutet, ich nehme jetzt morgen diese Spritze, dann wird die Behandlung am Tag danach gemacht und dann fliege ich am Tag darauf in den Urlaub. Und
hey, aber nimmst du dann heute die Spritze, weil morgen ist die Behandlung, oder?
Genau, heute 15 Uhr gibt es die Spritze, morgen 15 Uhr ist die Behandlung, 24 Stunden später. Und
okay, ich habe das gestern dich schon privat gefragt, weil ich war total neugierig. Aber kannst du es einmal nochmal ganz kurz erklären, was genau für eine Kinderwunschbehandlung das ist und wie das abläuft? Ich habe da ja auch gestern ein paar Fragen zu gestellt.
Ja, also im Grunde genommen, Leute, habe ich morgen Sex auf dem Frauenarztstuhl. Es ist jetzt nicht, dass ich morgen die...
Es ist so ekelhaft, wirklich. Aber okay.
Da gibt es, das, was morgen bei mir gemacht wird, das ist gesetzlich schon eingetragen als künstliche Befruchtung, aber es ist nicht die Art von künstliche Befruchtung, wie der Frau wird ein Ei rausgenommen und dann und so weiter, ne? Sondern Gott, es ist wirklich so intim, aber egal. Im Grunde genommen wird morgen den Spermien meines Partners ein großes Stück Weg abgenommen, indem wir keinen Sex haben, sondern die direkt in die Gebärmutter reingebracht werden. Weil, wie ich jetzt gelernt habe, Spermien sind gar nicht so schnell, wie ich dachte. Die brauchen
schon.
Man
sagt ja immer, die brauchen können 72 Stunden überleben. Ich weiß nicht, ob die so lange brauchen für diesen Weg. Ich meine, die sind natürlich auch mikroklein.
Also erstmal kommt es drauf an, wie schnell die sind. Die sind auch unterschiedlich schnell von Spermienqualität zu Spermienqualität. Und die brauchen aber schon mehrere Stunden, bis die da irgendwo ankommen. Und alleine, wenn die in die Gebärmutter gebracht werden, nimmst du denen schon einen sehr großen Teil des Weges ab.
Ja.
So, ne?
Und dann haben die noch Power sozusagen.
Dann haben die noch Power, die sind näher dran, die verirren sich vielleicht nicht irgendwo anders und whatever, das läuft nicht alles direkt wieder raus. Und ja.
Checkst du, dass mein Kind ein Spermium war?
Ein Spermium und ein Ei. Ja, verrückt, ne?
Ja, aber ich check das also in meinem Gehirn, dass dieses Biologie-Ding, das ist einfach sowas von verrückt. Das ist wirklich wie das Ende des Universums in meinem Kopf.
Ja, ich finde es vor allen Dingen auch verrückt, dass dieses Spermium niemals was hätte werben können. Das bringt so Chromosomen mit sich und dann ist da so ein Ei von dir, das hat auch so Chromosomen und nur weil das Spermium da reingeht und das sich zusammentut und vermehrt, wird da draus dann was.
Ja, und das im Ursprung, wenn du es nochmal runterbrichst, zwei Menschen, die sich irgendwie anziehen finden, die rumlecken, rumbumsen und dann passiert das. Also im einfachen Fall jetzt. In dem Fall ist es mit Unterstützung.
Ja. Und bei Ei und Spermium ist das ja auch so. Das habe ich ja auch gerade erst gelernt, dass bestimmte Eier auch nur manchmal ein bestimmtes Spermium wollen und die anderen dann nicht reinlassen und so.
Aber was ist denn? Also haben die dann den Türsteher und sagen, du kommst hier nicht rein, weil du hast XY nicht?
Ich weiß nicht, ob das auch
sehr,
ob das einfach
lustig.
So eine banale Anziehung, die mit irgendwie Geruch, ich weiß nicht, weil die haben ja keine Meinung, die haben kein Gehirn, kein zentrales Nervensystem. Wie entscheiden die das? Ich verstehe das auch nicht.
Ich glaube, das sind alles irgendwie Hormone und wie heißt das denn nochmal? Dings. Oh, ich kann jetzt nicht drauf.
Wahrscheinlich.
Mann, ich habe mir bei
ich weiß auch nicht, ob das romantisiert ist. Ich weiß auch nicht so ganz, ob das romantisiert ist. Ne? Ich habe und also guck mal. Ich kenne mich nicht aus. Ich kann jetzt auch irgendwas sagen, was vielleicht irgendwer scheiße findet. Aber ich habe letztens gelernt, es gibt zwei verschiedene Arten von künstlichen Befruchtungen. Also wirklich, wo das Ei rausgeholt wird. Ne?
Mhm.
Bei der einen, die heißt IVF, wird das Ei in eine Petrischale zusammen mit den Samen vom Mann reingepackt.
Mhm.
Oder mehrere Eier. Und dann wird einfach geguckt, welches...
Ob es sich vermehrt.
Genau, und viele finden das romantischer, weil die sagen, das ist ja, es findet genau das, was im Uterus stattgefunden hätte, findet ja jetzt quasi in der Petrischale statt. Also was sich finden will, findet sich.
Mhm.
Und dann gibt es aber auch die zweite Art von künstlicher Befruchtung, wenn zum Beispiel manche Eier lassen sich einfach nicht befruchten, obwohl die eine super Genetik haben. Die lassen keinen rein oder da kommt einfach nichts zusammen oder die Spermien sind einfach nicht stark genug oder so, whatever. Dann gibt es noch eine zweite Art der Befruchtung, die heißt ICSI und da wird das Spermium direkt in die Eizelle einfach reingetan. Es wird befruchtet.
Mit der Spritze rein.
Ja, das wird da einfach reingemacht, da werden zwei Sachen mit guter Genetik zusammengepasst und dann kommt das wieder rein. Und ich habe gehört, dass manche das bewerten im Sinne von, da wird ja ein Kind auf die Welt gezwungen. Und das, als ich diesen Satz gehört habe, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Und habe gedacht, da ist mir im biologischen Teil dieses Prozesses ein bisschen zu viel Wertung und Romantik drin. Weil es gibt ganz viele absolut gesunde, glückliche ICSI-Kinder auf dieser Welt, die es null juckt, wie da welches Spermium da mal irgendwo reingekommen ist. Und das ist mir persönlich, ist das zu emotionalisiert. Aber ich verstehe natürlich, wenn, also ich selbst habe gedacht, auch das Erste fühlt sich jetzt auch besser an, so vom Hören, aber so die Wertung fand ich irgendwie nicht so gut, muss ich sagen.
Ich finde es voll interessant, weil ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also ich habe da, das ist für mich überhaupt nicht aufgeladen. Das ist für mich einfach so ein Prozess, wo nachgeholfen wird, wie eine Brille, die ich mir aufsetze, wenn ich besser sehen will.
Ja, ich kriege auch ganz viele Nachrichten von Frauen, die sich schämen und ich bewerte eure Scham gar nicht. Ich schäme mich auch für Sachen, für die man sich gar nicht schämen muss. Ne? Wir sind alle irgendwo an irgendeiner
für
Stelle mal
schämen?
Geprägt worden. Dass sie in eine Kinderwunschklinik gehen. Ganz viele Frauen halten das geheim, schämen sich unfassbar dafür, reden mit niemandem darüber. Das ist total schambehaftet, das Thema, in manchen Familien.
Das kann ich aber nachvollziehen tatsächlich, weil da kommt ja auch diese Schuldfrage mit dazu. Ich hatte ja auch ein ganz großes Schuldproblem. Ich habe ja gedacht, dass die Fehlgeburt und so, mein Körper hat versagt, andere Körper können das. Und ich glaube, das ist ein ganz sanftes Ding.
Aber wo ist
Ding
da deine Schuld? Also ich frage das so nach, weil also ich kenne so viele Frauen, die chronische Krankheiten haben, die eine bestimmte Genetik haben und ich sehe bei dem Ganzen gar keine Schuld. Ich sehe einfach nur Biologie und Medizin. Also wo ist die Schuld?
Ja, weil du einfach denkst, so ja, hätte ich mal damals nicht an dem Abend, keine Ahnung, ich weiß noch, als ich das erste Mal schwanger war, da war irgendwie 10 Tage vorher dein Geburtstag, da war ich echt total betrunken und so und dann dachte ich nur so, das war meine Schuld.
Also, ach so, du meinst schuld, das, was du in dem Prozess gemacht hast, jetzt nicht, ich bin schuld, weil mein Körper kann irgendwas nicht.
Doch, hatte ich auch. Ich habe auch gedacht, ich ernähre mich nicht gut genug, ich bin nicht, keine Ahnung, ich bin nicht sportlich genug, vielleicht ist mein Körper nicht fit genug oder so. Doch, ich habe mir schon die Schuld gegeben, doch.
Ah, okay, ich dachte, es ist dann, ich dachte, ja okay, wahrscheinlich gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, warum da Scham und Schuld aufkommen kann. Ne? Ich habe bis dato nur auf dem Schirm gehabt, dass mir hat zum Beispiel auch meine Frau geschrieben, sie fühlt sich nicht als Frau, wie eine halbe Frau. Und der Satz ist ganz doll in meinem Kopf hängen geblieben und dachte so, oh, das muss hier aber ganz doll enttabuisiert werden.
Das muss auch enttabuisiert werden. Und ich glaube auch, dass viele Männer sich vielleicht auch schämen, wenn das Spermiogramm nicht super spitzenmäßig ausfällt. Also weil das natürlich auch nochmal so, ja, weiß ich nicht.
Ja, mit Impotenz und so wurden ja auch viele sowas, Witze früher drüber gemacht und sowas, ne? Ja, ja.
Also ich kann das schon verstehen, jetzt als du es das erste Mal gesagt hast, hätte ich gedacht, boah, ne, hä, wieso? Aber weil wir gerade auch so locker darüber sprechen, weil ich aus meiner mental sehr labilen und sehr ängstlichen und Schuldzeit raus bin und irgendwie jetzt in meiner anderen Phase bin, denke ich mir so, hä, wieso? Ist doch voll cool, weil ich im Nachgang halt denke, hey, ich hätte mir viel eher Hilfe holen müssen. Das, was du gerade hast mit, ey, sind meine Eier reif oder so, es hätte mir so viel Druck abgenommen und ich habe aber auch immer gedacht, ich habe mir immer neue Limits gesetzt. Ich bin ein Mensch, der sich immer wieder neue Limits setzt. Ich denke, in 2 Monaten, noch 2 Monate, noch dies, noch jenes, keine Ahnung. Ich versuche das so aufzurechnen. Dazwischen ist immer wieder irgendwas passiert, dass es geklappt hat oder auch nicht geklappt hat oder so, dass ich dann das wieder verlängert habe. Aber bei mir war ja klar irgendwie auch so nach der 2. Fehlgeburt, dass ich erstmal gar keinen Bock mehr habe. Ich will das gar nicht mehr. Ich will nicht zu einer Kinderwunschklinik. Ich will einfach da kurz einen Deckel drauf machen. Weil mir das einfach alles zu viel war. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es total hilfreich, wenn man mit diesem Gedanken spielt, das auch einfach mal anzugehen. Weil dieses im Dunkel tapsen, so wie ich das gemacht habe, das war voll kontraproduktiv. Das hat mir einfach nur Kraft geraubt.
Ja, also ich finde, man kann das von so vielen Seiten betrachten, Sam. Also ja, es hätte dir bestimmt Sicherheit gegeben, wenn du da nochmal extra durchgecheckt worden wärst oder so. Aber was ich auch immer dazu sagen muss, ist, dass es vielleicht, wenn du ganz früh in eine Kinderwunschklinik gegangen wärst, wärst du auch bei Behandlungen gelandet, die du vielleicht gar nicht gebraucht hättest. Und das ist eine Sache, über die man auch sprechen kann. Kinderwunschbehandlungen sind fucking teuer. Also unfassbar teuer. Und zum Beispiel, ich habe auch Bücher darüber gelesen, wie man zum Beispiel auch Pimp My Ex, für alle, die das betrifft, kann man mal so googeln. Gibt es Bücher zu, gibt es Insights zu, wie man so die Eier und die Spermien ein bisschen voranbringen kann. Und da kann man schon mal ein paar tausende Euro vielleicht sparen. Gleichzeitig möchte ich auch dazu ermutigen, einfach hinzugehen. Ich sehe das halt ganz rational. Weißt du, also ich will jetzt nicht das, kein falsches Bild vermitteln. Ich bin immer dafür, sich untersuchen zu lassen, aber einfach sich auch gut zu informieren, damit man für sich selbst die bestmögliche Situation bekommt einfach, weil es ist auf der einen Seite eine großartige Hilfe, ich finde es super, dass es das gibt, auf der anderen Seite ist es unfassbar teuer, sehr viele Menschen können sich das nicht leisten und Frauen, die auch in diesen Behandlungen sind, teilweise leiden auch übelst krass, also ich habe echt schlimme Stories bekommen von Frauen, die auch natürlich in Kinderwunschbehandlungen mehrere Fehlgeburten hatten, auch
ja, logisch,
ne, so. Deswegen, es ist ein komplexes Thema und jeder Körper ist anders und jeder muss irgendwie gucken, welche Reise er da antritt. Aber ich sag immer, also ich persönlich finde Untersuchungen immer super. Ich liebe das.
Ich auch, total, ich auch. Aber ganz kurz, um das einzuordnen. Wir nehmen heute auf an einem Dienstag auf, weil wir beide am Donnerstag in den Urlaub fliegen. Ihr hört die Folge jetzt am Sonntag. Wenn diese Folge online ist, bist du schon 5 Tage in der mit der befruchteten, vielleicht befruchteten Eizelle unterwegs. Nee, das ist ja noch gar nicht, hat noch also, gar nicht stattgefunden.
Ich muss jetzt wieder mit meiner, die Ärztin hat gestern zu mir gesagt, oh, sie fliegen dann ja mit Hoffnung in den Urlaub. Und ich musste dann natürlich meinen ersten Impuls unterdrücken, weil ich sagen wollte, Entschuldigung, Sie wissen, dass wir bei 5% liegen, oder?
5% ist die Wahrscheinlichkeit. Wieso so gering?
Ich hab mir das ausgerechnet. Ich habe mir das du kennst mich doch, ich muss doch wissen, was hier passiert. Ich habe mir das Spermiogramm von meinem Freund angeguckt, habe mir geschaut, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in meinem Alter. Bei der ersten IUI heißt das, befruchtet zu werden. Habe mir die Wahrscheinlichkeit angeguckt mit der Spermienqualität und Spermienanzahl von meinem Freund, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und da liege ich ungefähr bei 5% Wahrscheinlichkeit.
Ah, okay.
Ja. Deswegen reagiere ich immer nicht so aufgeregt, wenn alle anderen so aufgeregt sind. Aber ich muss ja irgendwie auch ein bisschen wissen, worauf. Aber nichtsdestotrotz fliege ich natürlich mit ein bisschen Hoffnung in den Urlaub. Machen wir uns nichts vor, weil 5% sind 5%, hallo?
Das stimmt.
Vielleicht ist ja auch das Spermiogramm jetzt 2-3 Wochen später viel besser, weil mein Freund vor 3 Monaten vielleicht, keine Ahnung, eine Grippe hatte. Was weiß ich denn? Und ja, plötzlich ist die Wahrscheinlichkeit bei 10 oder 15%, kann natürlich auch sein.
Ja.
Weiß man nicht.
Ja.
Aber ja, wenn ihr diesen Podcast hört, dann bin ich auf Kreta und das ist auch der negative Teil. Entweder das ist die beste Wahl ever, dass ich quasi auf dieser HCG-Spritze im Urlaub bin und da ganz entspannt liege und entspanne, oder ich kriege die Vollkrise, dass ich im Urlaub bin.
Da bin ich gespannt. Da bin ich ganz gespannt, wie du dich fühlen wirst, auf jeden Fall. Ob du ein schönes Hotel hast, ob du da irgendwie abschalten kannst, relaxen kannst, gutes Wetter hast, das Essen irgendwie, einfach mal dir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen kannst. Oder aber, ob du sagst, oh Gott, ich wäre jetzt eigentlich lieber in meinem Zuhause, in meinem eigenen Bettchen und ich finde das da viel gemütlicher.
Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ich meine, Kevin hat zu mir gesagt, Jaco, die 300 Euro für einen spontanen Rückflug, ne, das kriegen wir wohl auch noch zusammen. Und ja, das hat mir so ein bisschen den Druck rausgenommen. So, ja klar, natürlich kann ich jederzeit nach Hause, wenn ich will.
Mhm. Mhm. Ja. Eine Frage noch, wenn dann diese IUI, heißt das, ne? Was Mittwoch stattfindet. Wenn das stattgefunden hat, wie viele Tage später kann man anfangen zu testen?
So glaube ich, wie wenn man dann Sex hätte am Eisprung. Also, weiß ich nicht.
Ich glaube, irgendwie Einnistung ist immer 6 Tage nach Eisprung, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann habe ich immer so an Tag 10 oder 12 angefangen zu testen. Aber ich habe mich doch wahnsinnig verrückt gemacht. Ich glaube, es ist gut. Je später, desto besser.
Also ich glaube, ich kann erst wieder testen, wenn ich wieder zurück bin. Aber ich liebe ja testen. Das heißt, wahrscheinlich werde ich doch in irgendeiner griechischen Drogerie stehen und sagen, nee, also ich habe da ein Ziehen gespürt an Tag 5. Ich muss jetzt noch doch einmal schnell einen Test holen.
Ja, hallo, das ist der Kopf, der da mitmacht. Und es ist halt auch so absurd, dass diese Periodensymptome ja eigentlich 1:1 die gleichen sind wie die Schwangerschaftssymptome, bei mir zumindest.
Ja, und man achtet ja auch viel mehr auf einen Bereich im Körper, auf den man vielleicht sonst gar nicht so achtet, ne? Also, so, wie fühlt sich das da an? Ist das anders als sonst? Ich war zweimal in den letzten 1,5 Jahren fest davon überzeugt, dass ich schwanger bin. Ich habe da so ein Ziehen gehabt und dachte, ja, Das ist es
jetzt.
Was aber gar nicht.
Ja. So. Es bleibt spannend, meine Fresse, ey. Ich kann das doch gar nicht aushalten. Dieser Podcast ist einfach nur, ich will ja die ganze Zeit Popcorn reinschaufeln.
Krimi.
Ja, es ist ein Krimi. Das ist absoluter Krimi.
Die Astro-Girls würden jetzt sagen, es ist ein typisches Jahr des Feuerpferdes. Alles geht schnell und es gibt viel Veränderung.
Ja, das Feuerpferd macht Rodeo aber.
Aber ja, sowas von. Ist wirklich so. Aber bisher sitzen wir noch drauf.
Ja, ich mach mal kurz so beide Hände los. Und der Cowboy-Hut, der wackelt schon so. liebe Jaco, ich freue mich, dass wir uns wahrscheinlich am Flughafen vielleicht noch ganz kurz sehen werden, wenn wir Glück haben.
Ja, wir haben nämlich eben festgestellt, Leute, dass wir am selben Tag aus derselben Stadt fliegen, nur mit einer Stunde Unterschied.
Ja. Das ist irgendwie voll verrückt, weil ich fahre ja auch nach Düsseldorf runter. Mal gucken, ob wir uns noch sehen. Ich würde mich hier sehr freuen. Das wäre so witzig einfach.
Das wäre richtig gut.
Ich bin aufgeregt vorm Fliegen, weil mit Kind und Kinderwagen. Und ich muss mir erstmal gleich nochmal alles durchlesen, was ich alles machen muss und so.
Oh, ja. Oh, aufregend. Erster Urlaub mit Fliegen. Oh mein Gott.
Ja, und ich war früher die, ich bin ehrlich, ich war die, die gedacht hat, oh nein, scheiße, ich bin jetzt in der Reihe mit Baby. Fuck. Ganz früher. Das war nicht nett von mir. Und jetzt denke ich mir so, Gott, ich hoffe, ich gehe keinem auf den Sack. Und dann denke ich mir so, wenn ich jemandem auf den Sack gehe, das ist dein Pech.
Ich meine, also, ich habe immer nur die Mütter leid getan, immer. Weil ich saß immer neben der Person, die genervt war von der Person mit Baby. Und das ja, schon, und ich, als ich was? Ganz jung war, schon in meiner Jugend, habe ich gesagt, ein Grund, warum ich überlege, überhaupt ein Kind zu bekommen, ist, weil ich gerne in den Urlaub fliege und ich kann dann nicht mehr fliegen.
Nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich habe bei Insta ja mal gesehen, dass Leute so Entschuldigungspakete im Vorfeld mit haben, wie so Giveaway-Tüten. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist ein bisschen too much.
Nee, das ist too much. Also es tut mir wirklich leid. Ja, also ich denke, nehmt ihr Oropax mit.
Ey, ganz ehrlich, ich bin da jetzt auch ganz anders drauf. Ne? Ich denke mir erstmal so, unser Kind weint wirklich in den allerseltensten Fällen, schreit es aus vollster Seele. Also da sind extreme Bauchschmerzen oder sonst irgendwas. Das haben wir ganz, 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 ganz selten. Und wir sind da ehrlich gesagt sehr zuversichtlich. Ich glaube schon zu 90%, dass das gut läuft. Ich habe mir so einen Fidget Spinner geholt, den man so ans Fenster poppen kann. Snacks sind dabei. Wir sind dabei, meine Brüste sind dabei, es ist eigentlich alles dabei, was man braucht und dann hoffe ich einfach, dass das gut läuft.
Ja, ich glaube schon, dass also ich muss sagen, ich denke dann immer, dass das bestimmt, dass das auf jeden Fall eine Schreierei wird wegen Ohrendruck und bla, ob aber allen Frauen, die ich kenne, die in den letzten 5 Jahren ein Baby bekommen haben und das erste Mal geflogen sind und arschvoll Angst hatten, haben danach gesagt, das war voll easy. Und ich klopfe jetzt auf Holz, dass das bei dir genauso ist. Ja, und mein das Gott, wenn es ist kein langer Flug. Und da muss ich immer zu sagen, ja, natürlich ist es schön, wenn man da ruhig in einem Flieger sitzt und man guckt seinen Film, aber wir alle waren mal Kinder, wir alle waren mal Babys. Auf dieser Welt gehören Kinder einfach dazu, weil sonst sterben wir alle aus und die sind Teil dieser Gesellschaft und die schreien mal, die sind mal traurig, die heulen, das ist halt so.
Ja. Und manchmal sind sie auch einfach süß und bringen alle zum Lachen. Das ist auch so ein Ding, was ich ganz oft cringe finde. Jocko, das muss ich hier ganz kurz noch erzählen. Ich muss mich gleich auflegen, hier aufhören, und weil ich wieder dran bin mit Care-Arbeit. Mhm. Jedenfalls soll ich noch ganz kurz sagen, dass ich manchmal in so unangenehme Situationen komme. Dann sind wir im Bus zum Beispiel und mein Kind schäkert dann oder jemand anders schäkert mit meinem Kind, wo ich sagen würde, mit dem würde ich aber ganz sicher nicht schäkern, mit diesem Mann. Das ist ein ganz komischer, den du dir da gerade ausgesucht hast. Und dann sind die so close und machen dann so Scherze. Und ich denke mir so, nee, das ist mir gerade zu viel an der Stelle, bitte nicht. Und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht mal, wo ich hingucken soll. Ich gucke dann das Kind an, ich gucke den Menschen an und lächle dann natürlich höflich, weil die Person ist auch freundlich.
Hättest
du
es auch bei einer Frau? Bei einer Frau hätte man es nicht so, ne?
Nee, ich habe da eher Berührungsängste bei Männern, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach irgendwie so. Weil irgendwie manchmal ist das so
berechtigt, statistisch berechtigt.
So komisch, also das hat, weiß ich nicht, ich bin immer so, nee, ich habe gar keinen Bock jetzt zu socializen, kannst du bitte jetzt auch nicht socializen? Und er, so mitten im Bus mit einem fremden Typen und ich denke so, nee. Und der steigt dann auch noch voll ein und du denkst dir so, ja, was mache ich denn jetzt, wo gucke ich jetzt hin, wie gehe ich damit um? Falls ihr Tipps habt, lasst es mich wissen, weil irgendwie bin ich da noch sehr, sehr unbeholfen und ich möchte gerne das Know-how erweitern da.
Ja, ich habe mich gerade da reinversetzt und hatte auch ein ganz unangenehmes Gefühl. Da bin ich auch gar nicht der Typ für.
Das ist so unangenehm und ich habe es immer in der Bahn oder im Bus. Neulich hatte ich sogar einmal die Situation, wo ich gedacht habe, okay, jetzt sage ich was. Und dann hat die Person es aber selber geschnallt. Der hat so was dranhängen am Kinderwagen, so ein Gedöns halt, ne? Und dann hat er das so angetipst und dann dachte ich nur so, also ich bin wirklich wie eine Löwin gewesen. Ich war so, fass das nochmal an, dachte ich nur so, fass das nochmal an. Ich komm da gleich rüber mit deinen Drecksgriffeln. Und dann hat er es nochmal gemacht und dann habe ich ihn so angeguckt, so freundlich und er so, das ist halt voll übergriffig. Du kannst doch nicht einfach in die Nähe von einem fremden Kind reinpacken.
Nein, vor allen Dingen, es tut mir leid, wir leben in einer Gesellschaft, wir Frauen, also fast jede von uns hat irgendwie komische Erfahrungen mit Männern und auch älteren Männern und Grenzüberschreitungen gehabt und da können wir nicht so entspannt drauf reagieren und da gibt's einfach eine Grenze. Und sogar nicht nur deswegen, es ist so, Es ist was anderes. Ich sitze auch manchmal in der Bahn und wenn da ein Kind ist, was mich anguckt und lacht, dann schiele ich vielleicht auch mal oder so. Aber alles immer so auf Distanz.
Total.
Und auch immer nach einer gewissen Zeit ist auch Stopp. Und ich gucke auch, falls mich die Eltern angucken oder so, genau, ob die das gerade gut finden oder nicht. Aber ich würde jetzt niemals da hingehen und anfangen, irgendwie intensiv mit diesem Kind zu interagieren. Ich finde das komisch.
Ich finde das auch komisch und das ist, aber manche haben da irgendwie nicht so ein Feingefühl für, muss ich sagen. Menschen wollte ich sagen, die immer meinen Hund einfach anpfeifen. Ja, aber es sind am Ende wirklich meistens Männer leider, die immer meinem Hund so Geräusche, meinen Hund so zuschnalzen und so nicht mehr so, sag mal, wem bringt genau das jetzt etwas? Halt dein Maul jetzt.
Ja.
Ja, da versuche ich noch so mit umzugehen, aber ich winke zum Beispiel total gerne Kindern, wenn die dich so groß angucken und ich dich auch anwinken, dann winke ich auch und lächel freundlich oder so, ich will das ja gar nicht unterbinden, ich finde das auch süß und teilweise auch sehr aufmerksam, aber so, es gibt dann noch so Punkte, als der da in dieses Spielzeug gegriffen hat, dachte ich so, also noch einmal, ich hatte in meinem Kopf wirklich so diese Grenze.
Sogar wenn ich mit einem Kind mehr interagiere, ich bleib ja da stehen, wo ich bin. Weißt du, wenn jetzt die Mutter mit dem Kind auf mich zukommt, ist das die eine Sache, aber ich gehe ja nicht auf das Kind zu. Ich weiß nicht, das ist,
Ja, ich wette, das kennen alle Eltern, diese Thematik. Ich weiß auch nicht, also ich versuche mich da noch so an etwas lockerer zu machen, aber auch ein bisschen gefestigter. Ich bin dann noch auf der Reise. Mal schauen.
Mhm. Ja. Ach, das war eine schöne Folge, Sam. Vielen Dank. Ich habe eben aufgrund des Urlaubs meinen Billy abgegeben an meine Mama. Die hat ihn gerade abgeholt. Und deswegen hatte ich richtig schlechte Gefühle, als wir angefangen haben. Und jetzt bin ich wieder neutralisiert worden.
Ich gebe Alfie morgen ab und ich habe auch schlechte Gefühle deswegen.
Keine Ahnung. Aber es war
die Herzschmerz wegen Vermissung oder?
Es ist vor allen Dingen, Sam, das Allerschlimmste ist, dass ich irgendwie Angst habe, dass er Vermissung hat oder dass er jetzt ein schlechtes Gefühl hat oder sowas, weißt du?
Das so. Gleiche habe ich auch.
Am Anfang habe ich mich, wenn ich ihn abgeholt habe und er hat sich übermäßig gefreut oder ist mir nicht mehr von der Seite gewichen, ganz am Anfang, als ich ihn neu hatte, hat mich das voll gefreut. Und mittlerweile bin ich froh, umso unbeschwerter dieser Übergang ist, weil ich auf gar keinen Fall möchte, dass der da irgendwo sitzt und sich fragt, wo sind die? Oh Gott, die Vorstellung ist so schlimm für mich.
Ich weiß, aber er ist bei deiner Mama und bei uns ist es bei der Schwester von meinem Freund und die sagt schon die ganze Zeit so, ich mache Alfie Urlaub, oh wie toll, ich freue mich so und die freut sich und die hat einen Garten, die hat so gut da. Es geht auch einfach um mein Gefühl, bin ich ehrlich, wenn ich mir was aussuchen könnte, dann würde ich meinen Hund überall mit hinnehmen, aber Fliegen, das haben wir noch nie gemacht, da habe ich auch Angst und Respekt vor, mit Hund und Kind weiß ich nicht, muss nicht sein.
Ich glaube, dass es richtig, richtig anstrengend ist, wenn die das nicht kennen. Also Billy hat so ein heftig krasses Nervensystem. Die ist ja auch so ein Wach, also der ist ja auch so, also Pinscher ist einfach Wachhund auch und so. Und ich glaube, so ein Flug mit den Geräuschen und so, das wird den übertrieben krass stressen.
Ja, ich meine, also für 10 Tage auch nicht. Wenn ich jetzt ein Jahr weggehen würde, okay, auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt 10 Tage im Urlaub bin, tut mir leid, das tue ich mit dem kleinen Wurm nicht an.
Aber mir geht's auf jeden Fall immer besser, wenn ich den ersten Anruf kriege und sie sagt, ach ja, wir haben jetzt gegessen und jetzt liegen wir auf dem Sofa und kuscheln. Dann bin ich so, okay.
Ich mag das auch, wenn ich voll gespammt werde. Wenn ich nichts bekomme, werde ich voll nervös. Ich denke dann immer, Gott, verheimlichen die mir jetzt, dass die vielleicht gerade in der Tierklinik sind? Ich bin richtig Worst-Case-Szenario-Girl dann.
Naja.
Na gut, liebe Jaco, es war richtig schön. Ich hoffe, wir sehen uns Donnerstag am Flughafen in Düsseldorf. Ihr, euch wünsche ich auch eine schöne Woche. Ihr merkt gar nicht, dass wir weg sind.
Ja, euch auch. Oh mein Gott. Und Und ihr bekommt dann in 2 Wochen unseren Urlaubsbericht. Und nächste Woche natürlich Folge regulär, aber in 2 Wochen gibt es dann den Urlaubsbericht. Und wir werden erfahren, wie es im Flieger war und ob ich die HCG-Spritze überlebt habe auf Kreta. Oder ob ich nach einem Tag wieder nach Hause gereist bin.
Alter, 2 Wochen sind einfach jetzt schon, 2 Wochen sind viel. Da passiert eine Menge. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Bleibt dran, Leute. In 2 Wochen gibt es ein richtig krasses Update.
Okay, dann.
Bis dann.
Tschüssi.
Tschüss.